Wir beten nochmal mit den Worten Jonas, und zwar hier ein bisschen anders als bei Jonas, denn er betet aus dem Leib des Walfisches und sprach, ich rief zu den Herrn in meiner Angst. Er antwortet mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründe, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus den Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und er spie Jona aus ans Land. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen von Vitus B. Drucker, der berühmte Verhaltungsforscher über die Tierwunde im Alten Testament. Der Titel entgeht mich, auch wenn ich das Buch gelesen habe. Ich vergesse auch die Titel meiner eigenen Bücher. Der Titel hat etwas mit Jona zu tun und er beweist sehr deutlich, dass man 3 Tage auf jeden Fall im Bauch ein Walfisch leben könnte. Und ich habe das nicht gezweifelt, aber ich werde es nicht probieren. Ja? Nur eine Umstände. Und das ist, dass der Walfisch keinen großen Hunger kriegt und in die letzte Tiefe stürzt. Denn wenn er das tut, wird man sterben. Denn man könnte diesen Druck nicht mehr ertragen. Wir sehen, ich will nicht diese Gebet, ich habe das in mein Buch ausgelegt, ich will das heute nicht tun. Wir versuchen weiterzukommen mit Kapitel 3 und vielleicht sogar etwas mehr. Sie sehen aber in diese Gebete große Sehnsucht nach Gottes Tempel. Er will nicht mehr beten im Walfisch. Er will auch nicht beten in Ninive. Er will zurück zum Tempel. Aber er hat eine lange Strecke für sich her. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, mach dich auf, geh in die Großstadt Ninive, predig ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt für Gott, 3 Tage Reise groß, das ist sehr groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigt er und sprach, es ist noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das für den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Und ließ ausrufen und sagten in Ninive, aus Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es soll weder Mensch noch Vieh, weder Rinde noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und von Frevel seiner Hände, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinen grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich gekehrten von ihrem bösen Wege, reut ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gesehen in Jona 1, dass das gezielt ist gegen Israel. Denn diese Heiden im Schiff, die glaubten, was Jona sagt. Er hat sein Vorpredigt da zu Heiden gemacht. Sie glaubten das. Sie waren gottesfürchtig. Sie wollten ihn nicht überm Wasser ins Wasser werfen und ihn töten, auch wenn Jona sagt, das wird nötig sein. Dieser Text geht weiter mit einer Spitze gegen Israel. Das bedeutet, diese Heiden bekehren sich und euch tut ihr das. Denn das ist die Botschaft der Propheten. Kehret um und tut Buße, denn das Gottes Himmelreich ist nah. Die Spitze dieser Text für uns als Christen geht genau umgekehrt. Nicht gegen Israel, sondern gegen uns. Was für Wege führen wir hier in sogenannte christliche Abendland? Wege nach unser Gutdünken. In Deutschland hat man die drei zentralen Götzen der Bibel eins nach dem anderen gebetet. Nicht in die biblische Reihenfolge. Alles ging nicht biblisch hier. Erst kommt der Kaiserkult, Heil Hitler. Das war eine Massenbewegung. Ich rede nicht von kollektiver Schuld, ich rede aber von der größten Massenbewegung in der Geschichte Deutschlands. Ich rede als Historiker. Ich weiß, was ich sage. Das war das Erste. Und das Zweite, Tanz um der goldene Kalb. Oder anders gesagt, Tanz um der neue VW. Ich habe das in Oberbayern erlebt. Haben wir Oberbayern unter uns? Ist gut zu hören. Ja, ja, ich höre die Sprache gern. Meine Frau ist Oberbayern. Die Tanz, wir haben gewohnt außerhalb von München, Rosenheimer Landstraße, in Oberreit. Das war ein Kuhdorf, nur mit Jaffin dabei, ja. Und, ja. Und da war die erste VW. Die Straße war ungeteert bis zu die Hauptstraße, bis zu die Landesstraße. Und jeden Samstag kam der Tanz. Das war buchstäblich ein Tanz. Erst wird Seife drauf gemacht und dann wird getanzt um das Auto. Getanzt und dann Wasser drauf. Es war ein Tanz um der VW. Und dann, es hat alles nicht genutzt, denn die Straße war ungeteert. Einfahrt weg und das war alles nochmal schmutzig. Aber man hat's geschafft. Der VW war da. Und die letzte Götze, die zentrale Götze der Bibel, Baal. Was haben wir von Geld? Wir wollen das austoben mit Sex, nicht wahr? Mit Lust, mit Trinken, mit Rauschgift. Das ist die Götze unserer Zeit. Die härteste aller Götze und die zentrale Götze in der Bibel. Die Spitze dieser Text geht nicht gegen Israel, sondern gegen uns heute. Wir sind Gottes erwählte Volk des neuen Bundes. Tun wir Buße? Kehren wir um? Oh, Schuld, Entschuldigung. Die Psychologen sagen, es gibt keine Schuld. Die Art und Weise, wie meine Eltern mich erzogen haben. Ja, sicher, die haben mich nicht gut erzogen. Ich habe bestimmt meine Kinder auch nicht gut erzogen. Wer erzieht richtig? Niemand. Man fragt nur die Kinder. Aber wenn die Psychologen wirklich ein bisschen konsequent wäre. Wenn die Schuld liegt bei meinen Eltern, und meine Eltern hat keine Schuld, denn es liegt bei ihr Eltern, wissen Sie, wo das hinführt? Zur Erbsünde, und das lehnen sie ab. Denn wenn es geht zurück, es muss zurück zu den Anfang, und da muss die tiefste Schuld liegen. Und das ist, was die Bibel sagt. Aber wir reden nicht von Schuld, und wer predigt Umkehr? Wird es ein lieber Gott und ihr seid liebe Leute. Und er ist euch dagekommen, euch zu trösten nach eurem Sinne. Und ihr solltet wissen, dass er nur liebe und barmherzig ist. Und damit predigt man die Gemeinde ins Gericht. Das muss deutlich gesagt werden. Der Weg zu Gottes Trost geht über sein Gericht, über sein Kreuz. Nur wenn wir diesen Weg gehen und uns beugen unter sein Kreuz in Erkenntnis, ich habe dich am Kreuz genagelt. Das ist, was ich bete, immer, wenn ich bete für einen Vortrag. Keine Worte. Ich sehe nur Kreuz vor Augen. So hat die junge Luther, das ist mir zentral. Und ich bin auf den Knie, in den Dreck, unter dein segende Hände. Wer beugt sich für den heiligen Gott? Und man redet nicht mehr über den heiligen Gott. Luther hat ihn so einen gnädigen Gott gemacht, aber Luther hat gewusst über seine Heiligkeit. Und wir bangen jetzt über die Heiligkeit Gottes. Um das geht es. Nicht mehr über seine Barmherzigkeit und Gnade, sondern über seine Heiligkeit, weil wir haben das geraubt. Und wenn Gott kein heiliger Gott ist, dann kann er kein gnädiger Gott mehr sein, denn er ist machtlos. Die Püpplein in die Krippe, die süße, nette Jesulein. Und dieser Ruf geht an uns. Andere Völker nehmen Gott ernst, zum Beispiel das Volk Israel. Fängt an, sehr ernst diesen Gott zu nehmen. Wer nimmt ihn nicht ernst nach Auschwitz? Wir nehmen ihn sehr ernst, sein Gericht und seine Heiligkeit, sehr ernst. Und das christliche Abendland lebt in Freude, in Austoben, in kleine Ängste wie bei Jona in dieser Geschichte und hört nicht den Ruf zum Umkehr. Dieser Text, liebe Brüder und Schwestern, ist direkt auf uns gezielt, mit dem Finger auf das christliche Abendland, wie dieser Text zu Jonas Zeit auf Israel gezielt war. Die Heiden kehren um, die leben in Gottes Furcht. Und was tut ihr, Israel? Geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal. Zweimal Steigerung. Das ist immer in der Bibel, wenn ein zweites Mal etwas gesagt wird, ist es eine Steigerung. So habe ich einmal im Gottesdienst am Ende ein Gebet, Amen, Amen, gesagt. Ich komme nach Hause zu meinem schwersten Richter, meine Frau, und fragt Rosemary, wie war's? Sie sagt, unmöglich, David. Das sagt sie meistens, oder? Das ist bei ihrer Gattin auch so. Unmöglich, sagt sie. Ja, so ist es. Die Frauenherrschaft, die ist längst gegeben. Ja. Wie? Unmöglich. War der Predigt nicht in Ordnung? Der Predigt war gut. Ich habe gedacht, mindestens das war gut. Und die Gebete waren sie schlecht gewählt, die waren auch gut. Das Schriftlesen. Ich habe gesagt, was war falsch? David, was wird die Gemeinde über dich sagen? Du sagst Amen, Amen nach einem Gebet. Einmal ist genug. Und ich habe gesagt, Rosemary, du hast fast immer recht, nicht wahr? Die Frauen haben fast immer recht. Aber in diesem Fall, weil ich der Theolog bin, will ich dir was beibringen. Komm hier. Und wir schauten den Gebet an. Ich glaube, das war Psalm 72. Und am Schluss steht Amen, Amen. Das ist eine Unterstreichung und Ende, ein Psalterbuch. Und es gibt 5 Bücher der Psalter, nicht wahr? Ja? Und so ausnahmsweise habe ich recht gehabt. Ich habe es nicht betont. Das ist nicht gut, das zu betonen, dass man recht hat, aber manchmal ist es gut. Wissen Sie, die Frauen haben immer Macht gehabt, hinter die Zähne. Schauen Sie an die Kirchengemeinderatssitzung. Die Männer kommen zittern und beben, denn die wissen, sie müssen ihr Frau nachher sagen, wie sie abgestimmt und was sie gesagt haben. Ja, sicher. Ist das auch bei euch, ja? Treffend, nicht wahr? Jawohl. Ja, ja. Nur jetzt ist es ein Problem, dass die Frau ihr Macht zeigen will. Und im Moment, wenn die Frau ihr Macht zeigen will, verliert sie ihr Macht. Wissen Sie, was die größte Macht? Die Macht der Tränen. Das ist die wenn die Frauen in Tränen ausbrechen. Wie kannst du mir das getan? So, wir sind so gerührt, nicht wahr? Die Macht, die Schwachheit, ja? Und wenn sie das verlieren und zeigen sich wie Männer und sogar Supermänner, dann verlieren sie ihr Macht ganz und gar. Das werden sie sehr hart lernen, aber so ist es bei den Frauen. Zweites Mal, Jonas muss lernen. Gott unterstreicht jetzt oder niemals. Das ist deine letzte Chance. Wissen wir, wenn unsere letzte Chance da ist? Es wird eine Zeit geben, wenn das Wort nicht mehr gepredigt wird. Und in vielen Gemeinden ist das so, dass Gottes Wort nicht mehr, sondern Politik oder Drewermann-Psychologie, das war die kürze meiner Zeit in Amerika. Und ich habe meinen Professoren gewarnt. Und ich habe selbst einen Artikel in ein psychiatrisches Heft verfasst, als ich Student war, über die Grenze von Freud und seine Zeitgebundenheit und seine eigene Pathologie, wie er verkaufen will und so weiter. Und jetzt kommt es auf uns los. Wir kennen das gut in Amerika. Das war der große Gürtel der 50er Jahre. Deutschland kriegt alles ein bisschen verspätet hier. Auch das kalte Wetter. In Amerika war ein Eissturm, als ich da war am Anfang des Jahres. Jetzt kommt die hier. So ist es aber. Zweimal zu Jona, mach dich auf. Genau die gleichen Worte. Jona ging aber seinen eigenen Weg. Er machte sich auch weg von Gott. Es gibt nur 2 Wege. Der schmale Wege der Nachfolge und die breite Wege. Alle möglichen Wege, die wir bestimmen. Wege der Lust, Glaube an Arbeit, Wissenschaft, das ist ein großes Problem in Deutschland, die Wissenschaftsgläubigkeit. Wir verlieren so viele Gläubige wegen der Wissenschaftsgläubigkeit. Die gehen da zu den Theologen und sie hören sehr komplizierte Art zu denken und sie glauben, das muss wahr sein, weil das Wissenschaft ist. Die Wissenschaft hat die Welt nicht geschaffen, sondern Gott. Er ging in eine große Stadt, eine feindliche Stadt, Ninive, die 10 Stämme kaputt gemacht hat, zerstreut, und predigt ihr, was ich dir sage. Das ist ein Warnruf an jede Prediger und jede Pfarrer heute, was ich dir sage. Nicht die Zeitmode, nicht Feminismus, nicht Friedensbewegung, nicht Psychologie, nicht Soziologie, nicht Politik, sondern was ich dir sage. Und was sagt er? Das steht hier in diesem Bibel und nirgendwo anders. Wir sind da, Gottes Wort zu predigen, und Gott warnt uns. Ständig läuft dort die ganze Bibel, die Fingerzeige auf uns. Wenn ihr nicht tut, Hesekiel, was ich von dir verlange, kommst du selbst ins Gericht, wenn du nichts predigst, was die andere hören sollte. Und die Kritik gegen Pfarrer und Prediger ist zentral in die ganze Prophetie und die gilt für heute, für die neue Bund. Nicht wahr, Bruder Mössinger? Um das geht es. Oh, da sagt man, das ist Israels Versagen. Jetzt predigen wir die Liebe Christi und so weiter. Na, die gilt uns. Lesen Sie Hesekiel 34, Jeremia 23, Zacharia 11 und ich weiß nicht wie viel andere. Wo hat dort die ganze Prophetie, die Priester versagen. Sie weigen ihr Herde nach ihr eigenen Gutdünken und nicht nach Gottes Wort. Mach dich auf, Jona, und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt für Gott, 3 Tage Reise groß. Wir dürfen keine Angst haben vor solche Aufträge. Ich habe Angst immer nachher. Ich weiß nicht, wie es Bruder Mössinger, ich glaube, wir sind manchmal sehr ähnlich geartet. Meine Angst kommt nachher, wie bei Elia. Ich kann mit Vollmacht die härtesten und deutlichsten Dinge sagen und nachher bin ich ein totaler Feig wie der Elia. Nicht wahr? So ist es. Nachher kommen die Ängste. Aber wenn man predigt, dann kriegt man Kraft von dem Herrn. Ich werde die schnellste verschleppt im Dritten Reich, auch wenn ich nicht Jude wäre. Denn ich kann meinen Mund nicht halten. Da hat man in ein Sommerlager geschrieben über mich mit 13. Als wir einschliefen, hat Jaffin geredet. Als wir aufwachten, hat Jaffin geredet. Und niemand weiß, ob der in die Zeit dazwischen aufgehört hat. Ja? Die Armen, sie müssen das hören. Ja. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, in eine Tagereise weit gekommen war, er geht durch diesen Ort. Das ist kein Zufall. Er will sehen, was da ist, was für Menschen. Es ist gut, dass wir uns auskennen, bevor wir predigen. So habe ich einmal einen Predigaustausch gemacht, ohne die Kirche besichtigt zu haben. Ich muss doppelt predigen, in Däufringen und Dachtel. Erst in Dachtel, haben wir jemanden von Däufringen oder Dachtel? Kleine Gemeinden, Austausch gemacht, keine Ahnung, wie diese Dinge ausschauten. Dachtel habe ich gepredigt und ich habe keine gute Orientierung, besser mit der Bibel als im Auto. Und, hoffe ich, weil mein Auto-Orientierung ist miserabel. Auf jeden Fall, ich komme an, gerade als die Glocke aufgehört zu läuten in Däufringen. Komme ich da rein in die Sakristei und lese ich, was für Farben man anziehen sollte zu bestimmten Anlässen. Ich habe gedacht, ich bin bei der katholischen Kirche. Dann kommt die Meisterin raus, sagt, Gott sei Dank sind Sie da. Er hat einen Predigaustausch im Sommer gemacht und der Mann ist nie gekommen. Mindestens habe ich gewusst, ich bin am richtigen Ort. Komme ich schnell raus und schaute nicht, wo der Kanzel war. Ich war letzte Sekunde, komme ich raus und dann muss ich auf die Kanzel gehen. Ich sah 2 Wendeltreppen. Ja, und ich habe nicht gewusst, in welche Richtung ich mich einschlagen sollte. Ich habe gedacht, was für Richtung ist Jerusalem? Na, das geht nicht unbedingt für uns. So, was tue ich? Ich betete und ich dachte, wenn ich den falschen Weg, bleibe ich auf die Empor und predige von der Empor. Jesu ging auf einen hohen Berg und predigte zu dem Volk. Ich habe gedacht, das wird die beste Überleitung. Gott sei Dank, der Herr hat mir hier richtige Wege. Es ist sehr wichtig zu wissen, wenn man predigt, mit wem und mit was man zu tun hat. Er geht in die Stadt, ein Drittel der Stadt durch. Ein Drittel der Stadt durch, er sieht, mit was er zu tun hat. Das bedeutet nicht, dass wir anpassen. Es gibt Pfarrer, die sagen, ich mag ein Predigt für meine Gemeinde. Das ist keine richtige Predigt. Man macht ein Predigt, weil Gott uns sagt, was richtig ist. Wir denken nicht ständig an die Gemeinde, wenn wir predigen. Wir denken an Gottes Wort. Der ist der Seemann, nicht wir. Wir übergeben nur, was er durch uns sieht. Und die Leute werden getroffen, öfters, durch Dinge, die total anders sind, als was wir denken. Ist das nicht so, Bruder Mössinger? Ja. Man braucht immer 2 Zeuge. Ich glaube, wir haben hier 2 gute Zeuge hier. Okay, gut. Ja, der Arme, er muss immer Ja sagen. Aber er wird Nein sagen, wenn er nicht zustimmt. Das weiß ich. Er ist kein Ja-Sager. Ja, ja. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, in eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es ist noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Warum 40? 40 ist ein gesamter biblischer, historischer Abschnitt. 40. Läuft doch die ganze Bibel. Wo fängt das an? Sintflut, 40 Tage und Nächte. Israel, 40 Jahre in die Wüste. Das geht durch alle möglichen. David und Salomo haben beide 40 Jahre regiert. Elia ist 40 Jahre unterwegs zum Horeb. Jesu 40 Tage versucht. Nicht wahr? Es läuft durch die ganze Bibel. Eine gesamte historische Zeit. Ein historischer Abschnitt. Und dann Schluss. So wird Ninive untergehen. Gott richtet Jona auf, Gericht gegen Israels Feinde zu predigen. Jona hat anscheinend große Freude an dieser Tatsache. Das werden wir sehen. Ninive, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Sie haben die ganze Nordreich zerstört. Das ist gerade nicht, was Gott von uns haben will, dass wir Freude haben an die Vernichtung unserer Feinde. Auch im Alten Testament, das ist Alten Testament, nicht Neuen Testament, ein Bibel. Gott hat keine Freude ans Gericht sein. Freude ist an Gnade und Barmherzigkeit. Aber er kann hart mit uns vorgehen, wenn wir nicht lernen. Da glauben diese Leute von Ninive an Gott. Das ist Finger auf Israel. Glaubt ihr diese Bußpredigt? Nein. Denn Gott hat Prophet nach Prophet geschickt und sie haben diese Botschaft nicht angenommen. Auch nicht von Jesu. Was war Jesu erste Botschaft? Was hat Jesus zuerst gepredigt? Buße. Er fing an, Buße zu predigen. Es ist nicht nur Johannes der Täufer, sondern Jesus. Er fing an, Buße zu predigen. Nebenan, und das ist etwas, was Christen nicht beachten im Allgemeinen, Jesu Person ist der härteste Bußruf überhaupt. Ohne dass er ein Wort spricht. Denn er ist Gott. Er ist ein vollkommener Mensch. Wenn wir treffen jemanden, der frommer ist als uns, es wurmt uns manchmal, oder? Lassen wir ehrlich mit uns. Es wurmt uns, wenn wir glauben, der ist besser als uns. Weil wir verlorene Menschen sind. Wir sind da, hier ehrlich zu sprechen. So ist es. Wenn ich das sage, ich glaube, das gilt auch für euch. Was passiert, wenn plötzlich der vollkommene Gott unter uns hier reinkommt? Hass. Ist er wirklich so? Das ist ein Heuchler. Frei, sein heilig. So reden die Leute über uns, die Frommen. Aber wie ist es, wenn Gott unter uns ist? Das ist einer der Hauptgründe, warum die Schriftgelehrten und Pharisäen schauen, dass Jesus stirbt. Sie können ihn nicht ertragen. Sie könnte keine Vollkommenheit ertragen. Sind wir besser hier? Da glauben die Leute von Ninive an Gott, an der Gott Israel, genau wie die Heiden im Boot. Genau wie Neeman, das ist mein Predigtext für nächsten Sonntag. Und ließen einen Fasten ausrufen und zogen alle Groß und Klein den Sack zur Buße an. Luther hat einen großen Fehler. Luther hat viel Fehler gemacht. Und wir sollen das deutlich sagen, nicht nur in Beziehung zu den Juden. Luther hat Fastentage abgeschaffen und das ist absolut unbiblisch. Ja, meine Junge, die feiern die Hochzeit mit mir. Die fassen nichts, sondern das fassen die anderen, die Pharisäerjunge und Johannesjunge, aber wenn ich sterbe, dann wird es anders sein. Und wie geht es in die Apostelgeschichte weiter? Fasten, nicht wahr? Immer wieder kommt das vor. Was ist der zentrale Tag in Israel? Ein Fastentag, Yom Kippur. Der schwerste Tag für uns, denn wir neigen in diese Richtung, nicht wahr? Gut zu essen, das ist unsere Schwäche. Meine Mutter muss immer jede Türe abschließen, die zu der Küche führt in unser Haus. Dass mein Vater keinen Hinterweg findet an Yom Kippur. Und ihn so schnell wie möglich in die Synagoge bringen, dass er nicht in Versuchung kommt. Ja? Na, so ist es. Fasten. Luther hat kein Recht, Fasten abzuschaffen, weil die katholische Kirche das missbraucht. Er sagt, schau die Münze. Fastentag, das bedeutet, wir essen, wachteln und Lachs. Die sind gut, ich kann euch sagen. Lachs schmecken gut und Wachteln schmecken auch gut. Es ist missbraucht, es muss abgeschafft, aber Jesus sagt, dass Gebet missbraucht wird. Und Luther sagt auch, die Klappen von Vater Unser, hat er dann Gebet abgeschafft? Missbraucht bedeutet nicht, das Kind mit dem Bad ausschütten. Ich habe Predigt, was denken Sie, Bruder Mörsinger? Ich glaube, kommen wir zu die Tiefe, was Fasten eigentlich bedeutet. Warum fastet man? Dass man verzichtet auf Anteil an die Schöpfung, am Leben zu nehmen. Kein Essen und kein Trinken, auch die Tiere. Denn man bereut sich seine Sünde und weiß, ich habe mich von der Schöpfer Gott abgetrennt, von seinem Angebot des Lebens. Deswegen verzichte ich jetzt auf das und konzentriere ich nicht auf die Triebe, auf meinen Bauch, sondern auf sein Wort und sein Weg. Ich halte das für eine sehr gute Sache. Das wird mir auch nicht schaden, ein paar Fastentage. Machen Sie Gedanken. Ich glaube nicht, dass das biblisch ist, Luthers entscheiden, Fastentage abzuschaffen. Wenn er sagte, wenn Jesus sagte, nach mir, wenn ich sterbe, dann wird gefastet. Und wenn im Apostelgeschichte mehrmals, und es gibt Themen, wo er steht, er kann hier nur geholfen durch Beten und Fasten. Bedeutet das nur persönlich? Bedeutet das Fastentage als solche abgeschaffen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Luther grundsätzliche Fehler gemacht hat, auch in der Schriftauslegung. Wissen Sie, was sein haarsträubendster Fehler war? Dass er der Schrift selbst urteilt. Das wird ein Papst nie tun. Luther hat Schriften herausgegeben zu den Büchern der Bibel. Und er hat Jakobus verurteilt gegen Paulus. Er hat nicht die Verbindung zwischen denen verstanden. Er hat gesprochen mit einer Vollmacht, Gottes Wort zu urteilen, im Sinne, was Jesus treibt. Und Martin Luther seid begrenzt, wie wir alle. Wir haben die ganze Bibel. Warum haben wir die ganze Bibel? Alte und Neue Testament. Für alle Zeiten, für alle Völker, für alle Jahrgänge. Ist es nicht so, dass wenn wir jungen glauben, dass bestimmte Texte uns mehr vielleicht bewegen und wenn wir älter werden, vielleicht ganz andere Texte? Ist es nicht wahr, dass in dritten und vierten Welt das Opfer Vorstellung im Alten Testament kann ungeheuer existenziell und für uns sind sie im Allgemeinen weltfremd. Deswegen haben wir die ganze Bibel. Verstehen Sie, was ich meine? Es geht um, was Christus treibt, aber wer ist Martin Luther, das zu sagen? Weil es für ihn Christus treibt. Er ist zeitbegrenzt, wie jeder von uns. Keiner von uns hat die ganze Schrift im tiefsten Sinne verstanden, auch außer Christus selbst. Richtig, Bruder Müssinger? Wir sind, glaube ich, ziemlich auf die gleiche Linie. Ja. Und er ist kein Ja-Sager.
Ich kenne ihn gut, ja.
Er wird aufstehen, wenn ich was sage und sage falsch, ja. Ja, das tue ich auch, ja. Er kann besser Deutsch, das ist richtig. Ich spreche Deutsch, aber ohne Endung. Das bedeutet eine klare Sprache, aber ohne Endung. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zu Buße an. Rein demokratisch, groß, klein, die Oberste bis der König und die Mächtige, bis zum Tier sogar hin. Die ziehen den Sack an, die streuen Asche auf sich, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub, als Zeichen, ich gehöre dem Tod. Weil der Tod ist der Sünde Zeugt. Die tun, was Israel nicht tut. Und deswegen ging das Heil Gottes an die Heiden. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, ich vermute, dass die Lage genau umgekehrt ist. Dass ein ungeheuer Glaube wächst in Israel an der kommende Messias, den sie dann erkennen werden als Jesus, auch wenn sie ihn jetzt ablehnen. Aber dass wir im christlichen Abendland immer lauer werden. Der Heidenzeit kommt zu Ende. Das Heil geht wieder an die Juden in die tausendjährige Friedensreich. Und als das für den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab. Hat jüdische König selten. Josia, es gab ein paar gute, Hiskia. Und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Das bedeutet, ich bin den Tod geweiht, weil ich ein sündiger Mensch. Ich kann nicht für Gott bestehen und ich habe kein Recht, Anteil an seiner Schöpfung, an Essen und Trinken zu haben. Das ist ein König, der das tut. Und ließ aufrufen und sagen in Ninive, aus Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es soll weder Mensch noch Vieh, weder Rinde noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sich nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Alles bleibt still. Buße, Reue. In die Hoffnung, dass Gott seine Meinung ändert. Ich sage euch, was sehr klar ist. Gott weiß, dass er seine Meinung ändert. Denn Gott erlebt nie eine Überraschung. Gott steht über die Zeit. Wir sollen lernen zu sehen die zweifache Dimension der Zeit und der Vergänglichkeit. Wir leben in der Zeit. Der Herr hat die Zeit geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Anfang ist Zeit. Er weiß immer im Voraus, was er tun wird. Denn er steht über die Zeit und er kennt keine Zeit. In seinem Reich gibt keine Zeit. Wenn Zeit geben würde, würde Tod geben. Denn Zeit ist die Zeichen der Vergänglichkeit. Gott weiß, dass er sich bereuen wird. Aber die Menschen wissen das nicht. Ein Mensch kann nicht einen anderen töten und sagt, Gott hat das alles vorausgeplant. Das ist nicht die Art, mit der Bibel und mit Gottes Wort umzugehen. Wir stehen in der Zeit und unter der Zeit. Er steht über der Zeit. Und wir sollen uns nie mutmaßen, dass wir die Sicht Gottes haben. Das haben wir nicht und werden wir nur haben in sein Himmelreich, wenn wir ihm gleich werden. Und sie sollen sich in den Sack höhlen, Menschen und Vieh. Können Sie vorstellen, wenn mein Dackel einen Sack angehabt hat, ohne zu essen und ohne zu trinken? Wissen Sie, Gott liebt Menschen wie Tiere. Und ich fange an, eine immer tiefere Beziehung zu Tieren zu gewinnen. Erst zu meinem Dackel und jetzt zu Eichhörnchen. Eichhörnchen faszinieren mich. Haben Sie je, das ist das Jahr der Eichhörnchen, überall springen und hüpfen Eichhörnchen, bestimmt auch hier in Langensteinbach, ja? Die hüpfen und die springen. Die amerikanische Eichhörnchen ist hässlich, der ist grau und groß. Die deutsche Eichhörnchen ist schön, er ist kleiner, er ist öfters rötlich gefärbt oder schwarz gefärbt. Und was diese Tiere tun können, haben Sie je beobachtet? Ich staune über, weil ich staune über Gott und was er geschaffen. Ich staune über diese Tiere. Ich versuche in Kontakt mit Eichhörnchen zu kommen. Ich erzähle euch, weil hier geht es über Gottes Beziehung zu Tieren und wir sollen auch eine tiefe Beziehung zu Tieren gewinnen, weil wir sehen Gottes Hand in diese Tiere. Ich ging spazieren. Es war der schmale Weg hinter dem Kindergarten. Und ich war am äußersten End. Und da sehe ich ein Eichhörnchen mir kommen gegenüber. Ich habe in einer Übersetzung von Englisch 7 Worte, die beschreiben, was ein Eichhörnchen tut. Ob das gehüpft oder gesprungen, ob das gezwungen oder geflogen. Eichhörnchen können alles. Die können einfach alles. Und der kam mir entgegen. Ich möge Tier, ich blieb stehen. Und der Eichhörnchen schwingt seinen Weg. Er ging nicht, sondern er schwingt. Das war keine Hüpfen, das war eine Art Schwingen. Wie er ging und kommt zu mir. Und ich grüßte ihn, wir reden immer mit Tieren, wir Juden. Ich habe gesagt, grüß Gott, Herr Eichhörnchen. Und was ist da? Ja, sicher. Sicher, grüß Gott, Herr Eichhörnchen. So, was ist passiert? Der Eichhörnchen guckte mich an mit einem sehr erschreckten Blick und ist sofort weggehuckt in die Hecke. Meine Frau hat die richtig verstanden. Sie sagt, das war eine Frau. Und du hast gesagt, grüß Gott, Herr Eichhörnchen. Sie hat ganz recht. Ganz und gar recht. So, was ist passiert? Jawohl, meine Frau hat manchmal recht, ja? Ja, so was ist passiert? Nächstes Mal, dass ich traf diese Eichhörnchen, genauso, ich sage, grüß Gott, Frau Eichhörnchen, und sie blieb. Ja. Und was passiert dann? Sie hüpfte auf den Zweig. Ich könnte kaum sehen, wie schnell war sie auf dem Zweig. Bzz, geflogen, das ist das einzige Wort dafür. Sie guckte mich an und ich habe geklatscht. Ja, das Mann ist beeindruckt. Und dann hüpfte sie auf noch ein Zweig. Hab nochmal geklatscht. Und dann plötzlich. Sie ging runter, es musste 10 Meter mindestens sein, geflogen, Eichhörnchen fliegen, geflogen durch die Luft, landet auf einen dünnen Zweig, sie hat nie Physik in die Schule gehabt, ich habe sie nicht gefragt, aber ich nehme es an, dass sie die Eichhörnchenschule Physik nicht unterrichtet, aber denken Sie, was für Kraft das ist, durch die Luft landet auf einen dünnen Zweig und ist verschwunden. Ich kann nur bewundern die Tiere und ich glaube, je tiefer wir in Beziehung zu unserem Herrn kommen, das soll uns zu einer sehr tiefen Beziehung zu seiner Schöpfung führen. Ich liebe Eichhörnchen, weil ich liebe, was der Herr schaffen kann, was wir nicht tun können. Die primitiven Menschen haben Tiere angebetet, auch die Ägypter, weil die Tiere Eigenschaften haben, die wir nicht haben. Wir haben das Gegenteil getan. Was für Namen geben wir Menschen, die wir nicht mögen? Du Rindsfisch. Du Schwein, du Esel, sogar du Dackel oder in Schwabenland du Halbdackel. Ja? Verachtung für Gottes Geschöpf. Wir sollen lernen, den nicht anzubeten, sondern ihr Schöpfer anzubeten, aber zu wundern über die Eigenschaft, die sie haben. Denn sie sind wirklich diese Eichhörnchen. Wissen Sie, dass ein Eichhörnchen seine Richtung ändern kann, wenn er fliegt, durch seinen Schwanz. Er tut alles durch seinen Schwanz. Er schläft auf seinen Schwanz abends, wenn es sehr heiß ist, er benutzt seinen Schwanz als einen Schirm. Ich schreibe jetzt ein Buch, Sie merken das, über Eichhörnchen, es heißt Gehüpft wie gesprungen. Ja, ich glaube, es ist ein guter Titel für ein Buch über Eichhörnchen. Ja. Und sie sollen den Sack höhlen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Ich weiß nicht, wie ein Eichhörnchen zu Gott ruft und ich weiß nicht, wie ein Dackel. Ich habe Dackelgebet, Eichhörnchengebet habe ich bis jetzt nicht verfasst, Dackelgebet und Giraffengebete und so weiter. Heiden hat das in sein Schöpfungsrichter gesehen. Jede Tier in sich ist ein Gebet, ein Zeugnis Gottes Kraft für uns. Ein Zeugnis Gottes Schöpferkraft für uns. Und das führt uns zu Gebet, zu Demut und zu Gebet über die Vielfalt, über die Tiefe Gottes Geschöpf. Ich freue mich an jede Blume, an jeden Strauß. Ich habe in einer Sprüche, ein Buch ist mir von mir heute erschienen, ein Spruchband, geschrieben, auch die kleinste Blume hat Freude am Licht. Und wir? Auch die kleinste Blume hat Freude ans Licht, an Leben, die von Gott kommt. Macht sich auf, öffnet sich zum Gott, zum Licht. Tun wir das? Sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht, und ein jeder bekehre sich von seinen bösen Wege und von Frevel seiner Hände. Der König ruft dazu, und er tut das als Erster. Wissen Sie, wir Pfarrer und Prediger und Geistliche jeder Art sind nur glaubwürdig, wenn wir selbst ein Beispiel dafür geben. Der Pfarrer, der durch den Ort geht, als ob der im Himmel ist, kann niemand helfen. Ich kenne einen Pfarrer, der ging so durch den Ort. Ich werde sie genau zeigen. Er ist nicht mehr im Dienst, das kann man gut verstehen. Er ging im Ort. Als ob die Engel anstrahlte. Und ja, so. Wir müssen auf dem Niveau der Menschen sein, denen wir helfen wollen. Wenn wir sind auf diesem Niveau. Wir sind nicht besser, wir sind auch sündige Menschen in uns selbst. Ich weiß nicht, ob ich hier erzählt über meine Begegnung im Schwarzen Kreuz in Freiburg. Wer kennt diese Geschichte? Bitte Hände zeigen. Oh, das ist eine unkündige Gemeinde hier, gut. Ja, ich werde dann erzählen. Ich war angerufen. Herr Pfarrer Dr. Jaffin, wir sind von Schwarzen Kreuz, Top-Sicherheit-Gefängnis in Freiburg. Sie sollen zu uns kommen, über Abraham zu sprechen. Das war ein merkwürdiger Auftrag. Ich ging dahin, aber nicht über Abraham. Wir haben ein anderes Thema. Und dann kommt die Frage, wie kann ich Schwerverbrecher, da waren Mörder unter ihnen, eine Mafia-Gruppe aus Palermo, Drogenhändler und alles Mögliche, Totschläger, Langjährige, wie kann ich den Evangelium beibringen, denn sie haben sich freiwillig für Bibelarbeit, die waren Leute, die interessiert waren, Schwarzen Kreuz, wie kann ich denen das Evangelium vermitteln? Denn das Grundproblem ist, ich bin von außen, sie sind drinnen. Ich bin der Pfaff und sie sind die langjährige Strafgefangene. Wissen Sie, ich weiß nicht, Bruder Müssing, ob Sie diese Geschichte, Sie sind kündig. Na, Sie kennen auch nicht, okay, gut. Ich habe lang gebetet, immer, wenn Problem gibt, die ich nicht antworten, das ist, wenn Gott mich in die Tiefe zieht. Das ist, was er gerade mit Jona hier tut. In die Tiefe, in jeder Sinne des Wortes. Ich habe lang gebetet. Und wissen Sie, was ich tat? Sie sind die Gefangene und ich bin Jacke. Und ich komme da rein. Ich habe meine Hände hin und her gewackelt. So wie das. Geschmunzelt denen alle an. Die alle haben mich für blöd gehalten. Das wollte ich. Ja. Ja, die denken, was ist dieser Mann, der ist blöd. Ja, Hände hin und her wackeln. Und dann, als sie alle aufgehört zu rauchen, zu reden und zu gucken, was soll das, mein Gestalt, sage ich, ich bin ein Pfaff, ich bin aber kein Engel, ich bin ein Mörder wie Sie. Und ich guckte den Mörder an. Die waren alle erschreckt. Und ich habe gesagt, 15 Jahre für Mord, mindestens, Sie kennen sich gut aus, solche Sachen, ja? 15 Jahre, ich habe gesagt, im Bergpredigt steht, wer je seinen Bruder gehasst hat, ist ein Mörder in Gottes Augen. Ich bin auch ein Mörder in Gottes Augen, ich bin nicht besser als Sie. Und der Eis war gebrochen. Seitdem bin ich jedes Jahr mindestens einmal eingeladen und sie sprechen sehr frei mit mir. Sie merken, ich bin nicht besser. Das ist der einzige Weg, Menschen zu erreichen. Und das Problem ist, dass man erwartet von der Pastor und von der Pfarrer eine besondere Art von Frömmigkeit und so weiter. Und man kann damit erstmal die Kinder kaputt machen, denn die Kinder müssen auch beispielhaft, deswegen haben wir solche Pfarrkinder durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, das sind die Psychologenkinder noch schlimmer, aber das ist sehr schlimm. Wir müssen selbst ein Beispiel geben. Eine sagte zu mir, Herr Pfarrer, wissen Sie, es sind eine Dinge an Ihnen, dass die Leute so viel Positives ausmachen. Sie benehmen sich nicht wie ein Heiliger. Jeder weiß, Sie sind ein verlorener Mensch und Sie sagen das, dass Sie zu viel Schokolade. hat mein Zahnarzt als Erster entdeckt. Ja. Aber das ist der Weg, wenn Sie wollen Menschen erreichen, und wir glauben in allgemeine Priestertum. Jede evangelische Kirche glaubt in allgemeine Priestertum. Bitte fangen Sie mit ihr selbst an, mit ihrer eigenen Problematik. Tun Sie nicht, als ob Sie Engel sind, das sind keine von Ihnen. Und ich bin es auch nicht. Und dann können Sie anfangen, Menschen zu erreichen, als Sündige unter Sündige zu predigen, der Mensch, der Gott ist, der unsere Sünde getragen hat, meine wie ihre. Und das ist genau, was dieser König tut. Er macht die Beispiel. Er hüllt sich in einen Sack. Er redet über die schlechten Werke seiner Hände. Er macht die Beispiel. Was für Beispiel machen die Politiker und die Kirchenmänner unserer Zeit, würde ich fragen. Das geht es. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen. Sie glauben, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Das bedeutet kein gesetzlich gebundener Gott, sondern ein Gott, der seine Meinung menschlich gesehen ändern kann. Gott weiß, dass er seine Meinung ändern wird. Das haben wir gesagt. Und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Die erkennen, dass Gott zornig ist, dass er tatsächlich ein richtender Gott ist. Wissen wir das heute, dass Gott ein richtender Gott ist? Er hat genug Gerüchte durch die ganze Weltgeschichte gemacht. Wissen wir das? Oder reden wir nur von der liebe, gute, süße Püppchen in der Stall und in den Krippe? Das ist das Gottesbild. Ich habe in Lieben selbst zu diesem Thema heute in der Abschlussklasse über die Verharmlosung und Verniedlichung von Gott. Die Juden haben total Unrecht, Jesus abzulehnen. Er ist Gott. Aber sie haben total Recht in eines, was sie sagen. Wenn ein Mensch angebetet wird, kann man ihn allzu menschlich machen, nach unseren eigenen Wünschen, wie wir ein Mensch haben will. Und das ist, was wir mit Jesus getan haben. Wir haben ihn in unser eigenes Wünschbild geschaffen, gegen das zweite Gebot nach Mose, den ihr sowieso nicht mehr kennt. Du sollst kein Gleichnis von Gott machen. Deswegen hat man dieses Gebot. Als aber Gott ihr Tun sah, wenn Gott sieht, dann tut er. Es gibt keine Stelle in der Bibel, dass Gott was sieht, ohne zu tun. Wir haben das letztes Mal betont, das Wesen Gottes ist Tun. Jahweh, der Seiende, der Wirkende. Als der Gerechte und der Liebende. Als er ihr Tun sah, wie sie sich gekehrte von ihrem bösen Wege, reut ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hat, und tat's nicht. Und jetzt lesen wir weiter. Ich habe noch ein bisschen Zeit, oder? Viertelstunde ist eine schwäbische Stunde, ein badensische Stunde gibt auch, oder? Ja, okay. Das aber verdroß Jonas sehr. Verdroß Jonas sehr. Das ist ein Prophet Gottes, und es verdroß Jonas sehr, dass Gott seine Meinung ändert über das Gericht. Und er war zornig. Gott ist abgelassen von seinen Zorn. Und wer wird jetzt zornig sein? Der kleine Jona, er tut nicht, was Gott will. Und betete zum Gott und sprach, ach Gott, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, sogar vor dem Fisch, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Jetzt, natürlich gibt eine gute Erklärung und Rechtfertigung für alles, was er getan hat. So sind wir Menschen, nicht wahr? Wir haben immer gut gemeint, nicht wahr? Und bei jedem Beerdigungsgespräch, so erlebe ich heute, wir müssen nur das Gute betonen im Leben und ihn in den Himmel predigen, weil er tot ist. Das ist eine sehr schwere Sache. Beerdigungen für nichtgläubige Menschen. Ich beerdige die ganz anders. Wissen Sie, wie ich das mache? Ich sage, was ist die Wichtigste im Leben? Ihr Mann, Vater oder Frau oder was? Wenn ich weiß, dass die mit Glauben nicht im Sinne haben. Und ich predige die erste Drittel über das und führe von das zu ein biblischer Sinn. Jemand, der pinniglich ist über Gerechtigkeit zum Beispiel. Und dann komme ich zu der gerechte Gott. Oder jemand, der seinen Nächsten viel für seinen Nächsten tut. Und dann zeige ich, nur Christus kann letzten Endes für seinen Nächsten tun. Denn alles, was wir tun, hat auch Eigennutz dahinter, immer. Und so. Er war zornig, betete zu Gott und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Das ist ein Gebet. Das ist kein Gebet, das ist Selbstrede und Plappern.
Selbstrechtfertigung vor Gott, das ist nicht beten. Beten ist sich unter die Herrschaft Gottes stellen. Das habe ich sehr deutlich in dieses Buch, was Sie nicht interessieren. Sie kaufen alle die Jonah-Buch, die viel besser ist, die Psalmenbuch, was über Gebet geht. Gebet ist nicht, mich durchzusetzen, tu mir was, sondern mich unter Gottes Macht und Gnade setzen und sag, Herr, dein Wille geschehe. Aber man ringt um das. Heute wird Gebet ständig missbraucht als eine Waffe, als eine Selbstrechtfertigung. Das ist nicht Gebet, das ist Eigenmächtigkeit. Gebet bedeutet, uns unter dem Vollmacht Gottes zu stellen und zu wissen, dass das gut für uns ist. Dein Wille geschehe, das ist die Zielsetzung aller Gebete, nicht der Anfang. Wir sind keine passive Gläubiger, wie im Hinduismus und Buddhismus mit dieser Kürze. Ein aktiver Ringen. Aber dann am Schluss immer, aber Herr, dein Wille geschehe, denn du weißt besser, was für mich gut ist. Denn ich wüsste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Und darüber ist Jonah geärgert, dass Gott ein gnädiger, barmherziger, langmütiger Gott ist. Wie viel Freude haben viele von uns, wenn was Böses passiert zu unseren Feinden und zu den Gottlosen. Das ist nicht anders als das. Lassen wir ehrlich mit uns selbst. Ich bin hier, Deutsch zu sprechen, ohne Endung. Das ist mit mir auch passiert, und ich glaube, wenn das mit mir passiert ist, ist es mit euch auch passiert. Das ist genau, was Gott nicht will. Der Herr will viel Liebe, wie Jonah hier bezeugt, Gnade, Barmherzigkeit zeigen als Gericht. Aber wenn die Zeit erfüllt ist, dann kommt es hart. Wie lange geht es in Deutschland los mit dieser Supermaterialismus und nur als Materialismus, ob man hat oder nicht hat? Kein Unterschied zwischen den Westis und Ostis. Nur einer hat und der andere hat nicht. Beide wollen haben. Ist kein Unterschied. Materialismus. Was für Hitler? Ein reiner Materialist. Autobahn für das Volk. Ihr werdet herrschen über die Juden, über das Osten. So, das ist alles Materialismus. Ist nicht anders. Und es ist nicht nur die Deutschen, die so sind. Alle Völker sind so. Dass du gnädig, barmherzig und langmütig und von großer Güte bist, und lässt dich des Übels gereuen. Und da hat Jona Ärger. Gott soll strafen meine Feinde. Das ist nicht, was der Herr von uns haben will. Er will Nächstenliebe von uns haben, auch Feindesliebe. Das ist Alten Testament. Das ist nicht das Neue Testament. Ist die Botschaft was anderes? Gott ist allmächtig, er ist der Heilige, der Gerechte, auch der Richtende, aber er ist auch der Barmherzige, der Langmütige, der Gnädige und der Liebende. Und wer will viel Liebe, Barmherzigkeit? Denn Gott hat Vollmacht. Wenn man Vollmacht hat, ist es sehr billig und leicht zu richten, zu töten, zu zerstören. Gott will das nicht. Aber Jonah will das. Und wie viel von uns wirklich wollen das mit unseren Feinden? Lassen wir uns lernen, Christen zu sein. Das Alte Testament predigt Jesus auch, nicht wahr? Das ist eine reine christliche Botschaft hier. So nimm nun Gott, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Ich kündige mit dir ab, weil du zu gut bist und barmherzig. Du sollst wirklich dein Wort halten und alle diese Leute umbringen. Und das soll ein Prophet Gottes sein. Und wenn das ein Prophet Gottes ist, wie ist es mit uns? Wissen Sie, ich habe einen Mensch erlebt, der sagte zu mir, Herr Pfarrer, Sie waren sehr fromm, im besten Sinne des Wortes. Herr Pfarrer, bete, dass ich sterbe. Sie hat Krebs. Sie hat Angst vor Leiden. Sie hat gewusst, sie gehört zu Gottes Reich. Sie sagt, bete. Sie hat immer zu mir gesagt, bete, dass ich sterbe. Und was habe ich zu ihr gesagt? Ich habe gesagt, ich bete, dass Sie jeden Tag aus Gottes Hand empfangen, ihn danken für Ihr tägliches Brot und Ihr tägliches Leiden, dass Sie Christus gehören kann in Leidensnachfolge in seinem Reich. So hart wie das für euch ist, das ist unsere christliche Botschaft und ich werde das beten für sie, nicht anders. War das richtig, Bruder Müsse? Ja. Da brauche ich keinen Lob, aber stimmen zu. Ja. Ich frage ihn, weil ich schätze sehr seine Meinung und ich mache Fehler. Calvin hat gesagt, Bibel soll nur ausgelegt, wenn mindestens zwei zusammen das tun. Das tun wir nicht. Aber wirklich ist es sehr gut, korrigiert zu werden und ich kann auch Fehler machen. Wenn der Hund des Herrn, der Herr spiegelt, wie Thomas Mann mit Recht behauptet, dann was soll man sagen über Wastels Herr? Denn Wastel hat die ganze Zeit Christen gebissen. Das musste sehr Schlimmes über mich aussagen. Ja, ich brauche hier ein Korrektor.
Fassel hat sein Leben lang nur Christen gebissen. Das habe ich letztes Mal erzählt. Und wenn der Herr und Hund einander gleichen, merken Sie, die Leute, die Boxer kaufen, schauen selbst wie Boxer aus. Ja, das ist wahr. Ja, ja, jeder kauft einen Hund, die schaut wie er. Und mit der Zeit ähnelt der Hund. Wenn der Mensch nicht richtig gehen kann, dann kann der Hund nicht mehr richtig gehen. Die passen einander an. Und mein Dackel hat nur Christen gebissen. Dann was muss in mir stecken, frage ich mich. Ja? Schlimm. Ja, der guckte mich an. Was steckt in der Jaffin? Ja, vieles. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht sonst, Rechtigkeit, Gerechtigkeit, Torah, der Herr, der Gerechtigkeit, Sohn, Gott hat Wort zornig und er lässt jetzt ab. Und jetzt spielt Jonah, als ob er gerecht, weil es geht um seine kleine Wunsch, seine Feinde zu vernichten. Dass er Recht behalten kann, denn er sagt in 40 Tagen, kommt das alles zu Ende. Und jetzt kommt es nicht zu Ende, so die Leute Ninive wird ihn nicht glauben. So kleinlich ist er. Und so kleinlich sind wir öfters alle. Diese Kleinlichkeit geht noch viel weit. Und das ist ein Prophet. So ein kleiner Prophet, aber ein Prophet. Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Er wartet auf Gericht. Diese Schaulustigkeit, die Menschen haben, wenn ein Unfall gibt, das ist auch Selbstgenügsamkeit. Lass die anderen sowas erleben, sogar so, dass ich das nicht erlebe. Das ist nicht schlimm, wenn die anderen das erleben. Wie viel Böse steckt in uns, in unsere Gedanken, oder? Lassen wir ehrlich mit uns selbst sein. Nicht nur in die anderen, sondern auch in uns. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Wenn eine Staude wachsen ließ, ließ ein Eichhörnchen hüpfen und ein Dackel bellen. Das bedeutet, wir sollen Gottes Hand in alles in die Schöpfung sehen und Freude an dieser Schöpfung haben. Ich halte das für sehr wichtig, diese Beziehung zu der Schöpfergott und die Kleinste. Ein guter Freund hat mir gelernt in meiner Kindheit, David, der Schöpfung ist nicht die große Bergblicke und die große Wellen und Meer, sondern die kleinste Gräser und die kleinste Blumen. Wenn man lernt, da Gottes Hand zu sehen, dann ist man bewusst über Gottes Hand im Allem. Lernen Sie, die kleinste Dinge anzuschauen, die feinste Dinge. Ich habe ein Gedicht geschrieben gegen große Rosen. Ich behaupte, die sind arrogant. Die überheben sich über die kleine Blume. Natürlich, das ist ein humoristisches Gedicht. Manche mögen große Rosen. Ich merke, die Frau mag große Rosen. Sie gucken mich an. Ja, da haben Sie recht. Sie können große Rosen mögen. Aber was ich meine ist, wir sollen uns nicht überheben als Christen gegen die andere. Und auch in die Schöpfung sollen wir nicht hineingezogen immer an, was besonders ist. Der große Bergblick, der große Löwe, die große Rosen. Wir sollen uns an kleine Dinge genügen. Und das bedeutet in unser tägliches Leben. Wenn wir lernen, uns zu genügen an kleine Dinge, wenn wir alt sind, wenn wir unsere Kinder weg sind, wenn wir wenig in dieser Welt haben, äußerlich, dann sollen wir lernen, um Kleinigkeit zu pflegen in Dankbarkeit für die Blumen, die wir vor Augen haben, für die schöne Blick, die wir haben, für jeden menschlichen Kontakt, die uns erwärmt. Wenn man lernt, sich an kleine Sachen sich zu freuen, dann lebt man täglich aus Gottes Hand. Und das tun wir nicht. Wir wollen immer mehr, ein größeres Auto, immer mehr Geld, immer so. Das ist nicht gut. Die kleine Staude kommt von Gott. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gebe sein Haupt und ihn Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freut sich sehr über die Staude. Das wäre ein schönes Bild. Dieser Jona, der sitzt da und wartet auf Gottes Gericht und ist geärgert, dass die Gericht nicht kommt. Und Gott lässt eine kleine Staude. Und diese Staude, der ihn Schatten gibt, ist für ihn wichtiger, als dass diese mehrere hunderttausend Menschen leben sollen. Wie kleinlich können wir sein? Aber so sind wir. Das ist nicht Jona, das sind Sie und ich und Teufel. Lassen wir ehrlich mit uns selbst. Ja, der sitzt da und er freut sich und er würde gerne, dass alle diese Leute sterben. Und er hat seine Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Ein ganz kleines Tier. Stach die Staude, dass sie verdorrte. Der Herr gibt und der Herr nimmt davon. Auch ihm die kleinste Dinge. Er gibt und er nimmt davon. Geheiligt sei der Name des Herrn. Wir sollen lernen, auch dankbar zu sein, was weggenommen ist. So schwer wie das sein wird, wenn meine Frau sterben würde, für mich, es wäre unmöglich für mich. Im Allgemeinen war ich so hilflos mit Orientierung und so weiter. Ich habe keinen Richtungssinn und so. Ich musste lernen, dankbar zu sein, dass wir so viele gute Jahre miteinander gehabt haben. Statt nur die ganze Zeit zu trauen, dass sie weggenommen ist. Wie viel von euch haben ihr Männer verloren? Und statt dass sie betonen, wie schön die Jahre waren, ich hoffe, dass die schönen Jahre, es gibt Ehe, wo es nicht so schön ist, ich habe Gott sei Dank eine sehr gute Ehe, dass man nur denkt, alles was man verloren hat, ohne dankbar für was man bekommen hat, das ist sehr wichtig. Es ist sehr seelsorgerlich, sehr, sehr wichtig. Dann fangen wir ganz anders zu leben. Der Herr gibt und der Herr nimmt davon, geheiligt sei der Name des Herrn. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen Ostwind, heißer Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt würde. Da wünschte er sich den Tod. So klein wünschte er sich den Tod, weil es ihm schwer geht. Und diese hunderttausende Menschen, sie sollen alle sterben. Aber für ihn, wenn sein schöner Schutz weggenommen ist, dann wünscht er sich den Tod. Und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Das bedeutet, ich verneine dich. Leben wir für uns? Oder leben wir für den Herrn? Alle Christen leben beide. Der Jakob, der verlorene Mensch in uns, der seine Pläne macht, die falsche Wege sind, und denen, die sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Der Israel in uns, der lebt unter Gottes Segen, unter Christi Kreuz. Beide Geister sind in uns. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht hörnest? Wiederholst, zweite Mal. Wie zweite Mal der Auftrag, um der Staude willen. Und er sprach mit rechtsöhnlich bis an den Tod. Er rechtfertigt sich gegen Gott. Aber Gott hält trotzdem zu ihm. Das ist eine Wunde Gottes Langmut und Gnade. Wie bei der zweifelnde Thomas, der reine Materialist, der nur glauben wird, was er sehen und berühren kann. Der moderne Mensch. Gott ist sehr langmütig, aber es gibt einen Moment, wenn das aufhört. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht warten, in einer Nacht verdarb. Ich gebe und ich nehme. Das gilt für alles. Für unsere Ehe, für unser Leben, für alles, was wir haben und sind. Sind wir bewusst darüber? Ich gebe nicht, Gott gibt. Und ich nehme nicht, Gott nimmt. So kam die Kriminalpolizei zu mir um einen Todesfall. Und der junge Mann sagte, uns interessiert nicht, ob das Selbstmord war oder ob das ein Unfall, sondern nur, dass es nicht Mord war. Wenn Selbstmord begeht, das ist die eigene Personsverantwortung. Ich habe gesagt, aber wir Christen interessieren uns sehr, ob das Selbstmord ist oder nicht, denn Selbstmord ist Mord. Und sein Vorgesetzter hat gesagt, Sie haben recht, Herr Pfarrer. Das war sehr interessant, so ein Erlebnis. Wissen Sie, wenn ich in so eine Lage komme, die kommen zu mir, die Kriminalpolizei, ich habe gesagt, wir beten. Wer sagt zur Kriminalpolizei, wir beten? Die kommen nicht von mir weg. Ich habe gesagt, ich bin Pfarrer hier, es geht hier um Tod und Leben, das hat mit Gott zu tun, wir beten. So, sie machen die Augen zu, falten die Hände und versuchen zu beten. Wir müssen diese Beispiele geben, nicht wahr? Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast du sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht warten, in einer Nacht verdarb? Und mich sollt nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viel Tiere. Heiden, aber die Heiden, die wissen letzten Endes viel besser als Jona. Das soll uns sehr nachdenklich machen, liebe Brüder und Schwestern. Vor allem über die Beispiele, die wir in unser Leben geben. Denn die Heiden ringsherum sind nicht an unser Wort vor allem interessiert. Sie kommen nicht, das Wort zu hören. Sie sind an unser Beispiel interessiert. Ändert Gottes Wort uns? Und wenn sie Änderungen sehen, Klaus Vollmer hat einen Brief gekriegt, das ist ein klassisches Beispiel von einem 17-Jährigen, ich bin gläubig geworden, was kann ich tun, meine Mutter zu helfen, zum Glauben zu kommen? Und Klaus Vollmer antwortet, putz dein Zimmer, schau, dass die sauber ist, junger Knabe, mach das, das ist die Beispiel. Und das ist eine sehr gute Antwort, eine sehr kluge Antwort. Wir müssen aus dieser Geschichte lernen.
nicht selbstzufrieden in unserer Frömmigkeit, in eine unfromme Welt, sondern unruhig über unsere Unfrömmigkeit, über der verlorene Mensch in uns, dass wir unser ganzer Blick auf den lebendigen und allmächtigen Gott richten. Seelsorge ist heilsgeschichtliche Predigt. Das ist Seelsorge in die Tiefe, wenn wir merken, um seine Heiligkeit, um seine Liebe und Barmherzigkeit, um seine geschichtliche Führung, dann gehen wir weg von unserer kleinen Staude, von unserer Kleinigkeit, von unserem täglichen Denken. Und wir fangen an, wie Abraham lernte. Abraham, schau auf die Sterne hin. Du hast kein Kind, ich gebe dir eine. Und die wird so viel. Dein Volk wie die Sterne am Himmel. Das bedeutet, schau weg von deiner Kleinigkeit, von deiner kleinen Staude, von deinem Bankkonto, von deinen täglichen Mühen in diesem und anders und schau auf Gott und auf sein Wort und lerne, ihm zu gehorchen und in Demut unter ihm zu werden. Denn er ist der mächtige, allmächtige Gott. Und er ist der liebende und barmherzige Gott. So liebend und so barmherzig, dass er so eine wie ich angenommen hat und so eine wie sie. Amen, wir beten.
Ja, Herr Jesus, so bezeugst du dich im Alten und Neuen Testament, denn das alles bezeugt dich. Der heilige Gott, der gerechte Gott, der barmherzige Gott, der liebende Gott. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast mit aller meiner Schwäche, mit aller meiner Sünde, mit alles, was unwertig ist in mir. Ich danke dir, dass du das bei allen meinen lieben Brüdern und Schwestern getan hast. Lass uns niemals vergessen, dass wir nicht besser sind, sondern dass du besser bist. Dass wir aus deiner Heiligkeit und aus deiner Barmherzigkeit und Liebe leben, wirklich in Demut. Denn dein Wille geschehe an uns. Amen.